Hey, schön, dass du da bist bei Liebe und Lebe leicht. Ich bin Miri, ich bin Beziehungscoach und Paartherapeutin. Und hier geht es um alles, was dich in deinem Liebesleben wirklich beschäftigt. Wir reden über Verlustangst und emotionale Abhängigkeit. Und ich zeige dir, wie du Schritt für Schritt eine schöne und gesunde Beziehung auf Augenhöhe führen kannst. In diesem Sinne, let's go, let's grow!
Hallo, hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig auf die heutige Podcast-Folge und ich habe es ja schon angedeutet, ich würde gerne in dieser heutigen Podcast-Folge mal so ein bisschen die Serie Love is Blind auf Netflix analysieren, gemeinsam mit euch, denn ich glaube, was wirklich uns allen aufgefallen ist, ist, dass es dort ja Paare gab, die ja ziemlich sicher miteinander unterwegs waren. Und andere Paare, bei denen sich dieser ganze Kennenlernprozess deutlich schwieriger gestaltet hat. Und genau darauf möchte ich einmal aus meiner ja Expertenbrille heraus eingehen. Und für alle, die gerade sagen, Miri, noch nie von Love is Blind gehört, ich hole dich mal ganz kurz ab, weil ich glaube, auch unabhängig davon, ob du diese Serie gesehen hast oder nicht, könnte das heute eine spannende Podcast-Folge für dich sein. Love is Blind ist eine Serie, in der es darum geht, dass sich Menschen wirklich nur anhand ihrer Stimme und Persönlichkeit kennenlernen. Das heißt, es sind, glaube ich, 10 männliche, 10 weibliche Teilnehmerinnen und diese lernen sich über sogenannte Pods kennen. In diesen Pods hören sie halt wirklich nur die Stimme der anderen Person. Sie sehen einander nicht und das ist halt auch so ein bisschen der Knackpunkt des Experiments, dass es darum geht, dass einfach Äußerlichkeiten keine Rolle spielen und dann entsprechend die beiden sich füreinander entscheiden können, weil alle Teilnehmer daten alle Teilnehmer und am Ende treffen dann diejenigen, die sich füreinander entschieden haben, aufeinander und machen nicht nur eine gemeinsame Urlaubsreise, sondern sie ziehen quasi auch für das Experiment 2 Wochen zusammen und am Ende entscheiden sie sogar, ob sie heiraten möchten, ja oder nein. Und das klingt natürlich schon richtig wild, ist es natürlich auch. Und dass da natürlich auch ja zwischenmenschliche Konflikte aufkommen können, ist natürlich vorprogrammiert. Davon lebt natürlich auch die Serie am Ende des Tages. Und das, was uns aber natürlich auf diesem Kanal heute interessiert, ist, wie gehen denn die unterschiedlichen Personen mit dieser neuen Beziehung eigentlich um? Und du darfst natürlich immer wieder für dich auch mal mitreflektieren, ja, wie du die Dinge so gesehen hast oder ob du dich vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle erkennst. Und ich habe mir mal die... Also falls du die Serie noch nicht zu Ende geschaut hast, dann kommen jetzt einige Spoiler. Also von daher am besten dann die Podcast-Folge noch nicht anhören, weil ich werde einfach schon alles offenlegen. Also das vielleicht nochmal vorab. Wenn du sie schon geschaut hast, dann bin ich ganz gespannt, was du darüber denkst. Lass es mich auch immer, wie gerne immer in den Kommentaren wissen, ja. Ich werde mich in dieser Folge auf die Paare konzentrieren, die am Ende auch vorm Altar standen. Also sprich, ich möchte gerne mal so ein bisschen in die Welt von Andi und Jasmin eintauchen, aber auch natürlich Josie und Gunnar und zu guter Letzt natürlich auch Konstantin und Jesse. Und ich glaube, das, was wir schon mal direkt vorweg ja festhalten können, ist, dass wenn wir uns jetzt mal diese 3 Paare anschauen, dass man einfach einen riesigen Unterschied sieht zwischen den 2 Paaren, die am Ende ja dann auch geheiratet haben und zwischen Andi und Jasmin. Und deswegen würde ich einfach ganz gerne mal mit Andi und Jasmin anfangen, denn ich finde tatsächlich, dass es dort ganz, ganz viele Besonderheiten gibt, die aber auch ganz, ganz typisch für einen unsicheren Bindungsstil sind und auch für das Thema Verlustangst. Und deswegen würde ich das gerne einfach mal mit euch in der Community teilen wollen. Erst einmal, glaube ich, kann man festhalten, dass die Geschichte von Andi und Jasmin, habe ich zumindest persönlich so wahrgenommen, wirklich so überdurchschnittlich, ja, intens und emotional startet. Also während vielleicht bei Gunnar und auch Josie das Ganze noch so ein bisschen ja zögerlich ist, ist es bei Andi und Jasmin ja von Anfang an, puh, so eine richtige Attraction, ne? Also da ist ja direkt so ein richtiges Knistern und ja, also man merkt so richtig, da ist so eine richtige Anziehungskraft, ja. Und auch da wissen wir ja mittlerweile, je nachdem, was man für eine Kindheitsprägung hat, muss diese Anziehungskraft auch nicht immer was Positives bedeuten. Aber okay, wir halten mal fest, zwischen Andi und Jasmin ist da eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Und dann gab es natürlich diesen Punkt, den, glaube ich, auch viele als sehr unangemessen wahrgenommen haben, nämlich der Punkt, wo er quasi diesen Brief dann schreibt. Also er entscheidet sich ja dann letztlich, Jasmin weiter zu daten und ja, entscheidet dann, dass Nadja der anderen Kandidatin den Brief mitgeben soll, um das Ganze dann zu beenden. Und ich glaube, dass ganz viele in dem Moment sich natürlich auch in die andere Kandidatin total gut hineinversetzen konnten. Denn letztlich hat es sich natürlich so ein bisschen wie Ghosting angefühlt an der Stelle. Und ich finde, das ist auch schon so ein erster Indikator, wo man irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, dass er irgendwie nicht so 100% sicher ist. Ja, also ohne das jetzt zu bewerten, aber man merkt auch da, ich fand es zumindest auch gut, dass er nochmal gesagt hatte, dass er das aus der Intention heraus gemacht hat, um quasi dann mit ihr, also damit sie nochmal mehr Zeit hat, um möglicherweise jemand anderes kennenzulernen. Das fand ich schon mal wirklich super. Ich denke, was aber auch so ein bisschen klar wurde, ist, dass das natürlich auch jetzt sehr unbeholfen von ihm war und er auch vielleicht nicht so richtig wusste, wie geht er damit um. Das ist so ein bisschen eine, Überreaktion vielleicht auch war, da direkt diesen Brief irgendwie rauszuhauen. Und das ist leider auch so ein bisschen das, was wir immer wieder bemerken, dass, wenn man das jetzt mal aus der Ferne betrachten möchte, dass der Andi wahrscheinlich nicht sicher gebunden ist. Ja, und jetzt kommt auch der Punkt, wo ich ja euch auch in meiner Insta-Story gefragt habt, für wen hättet ihr euch eigentlich an Jasmins Stelle entschieden? Für Dustin oder für Andi? Und ich glaube wirklich, 95% von euch haben für Dustin gestimmt. Und ich kann das sehr nachempfinden, denn jetzt muss man tatsächlich sagen, von den Fakten, die quasi vorliegen, und natürlich ist das jetzt alles, ne, es ist eine zusammengeschnittene Fernsehshow, das ist mir natürlich auch bewusst, deswegen ist das hier an der Stelle nie wertend gemeint und auch nie irgendwie als Ferndiagnostik zu werten, also das an der Stelle, sondern eher als eine Einschätzung, die ich so von dem, was ich mitbekomme, einfach abgeben würde, ja. Das heißt, wenn wir uns mal das denn anschauen, dann wirkt er tatsächlich sehr authentisch und er wirkt auch wesentlich sicherer. Und es gibt auch so ein paar Indikatoren, die dafür sprechen. Also beispielsweise ist es ja so, dass das dann auch erwähnt, dass er halt aus einem total liebevollen Elternhaus kommt, dass seine Eltern noch irgendwie ja super happy sind und so weiter und so fort. Und auch da wissen wir einfach wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die natürlich aus einem sehr liebevollen Elternhaus kommen, wo einfach Bezugspersonen da waren, die sehr sicher gebunden sind und auch eine ganz liebevolle Beziehung zu ihren Kindern haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter sicher gebunden sind. Übrigens, finde ich, sieht man das super, super gut an Gunnar. Also ich finde auch die Familie von Gunnar, Halleluja, also was sind das bitte für krasse Menschen? Ja, also ich habe diese Serie geschaut und dachte mir immer bei Gunnar, so krasser Typ, echt krass gesettelt in sich. Und dann lernst du halt diese Familie kennen und dann weißt du natürlich auch direkt, woher das kommt, ja. Also auch die Eltern irgendwie, ne, schon ewig zusammen, sind immer noch total liebevoll miteinander, ne, der Vater hält die Mutter so ganz liebevoll im Arm bei der Hochzeit und so weiter. Also einfach gar nicht großartig verwunderlich, dass Gunnar natürlich auch so in sich gesettelt ist, ja. Also das kann man schon mal ja auch vorweg schicken, dass man an diesem Experiment wieder sehr, sehr gut sieht, was vergangene Erfahrungen, und damit meine ich nicht nur die eigene Kindheitsprägung, sondern auch Beziehungserfahrungen, für einen sehr, sehr starken Impact quasi auf das eigene Liebesleben auch haben. Ja, okay, zurück zu Andi und Jasmin. Wir haben dann festgestellt, dass er dann den Brief geschrieben hatte, fand es aber dann auch nochmal gut, dass er da zumindest dieses Gespräch auch stattfinden ließ. Und dann geht es ja quasi auch schon in den nächsten Schritt, dass Jasmin und Andi sich dann füreinander entschieden haben. Die beiden dann auch tatsächlich einander sehen. Man merkt auch direkt, da ist irgendwie eine Anziehungskraft. Also es wirkt erstmal so, als würde es total gut starten. Und jetzt ist das erstmal so ein bisschen so, zumindest ging es mir so, dass ich am Anfang dachte so, wow, das ist so ein bisschen das Traumpaar gerade. Und man hat aber schon so im Gefühl, da wird noch was kommen. Ne? Also man merkt schon, ob das alles so gut geht, wir wissen es nicht. Die beiden sind dann in Griechenland in diesem Urlaub. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich es auch da wieder sehr spannend fand, dass Andi hat schon irgendwie ein Gefühl dafür, dass Jasmin unfassbar viel Sicherheit braucht, ja. Und Jasmin braucht natürlich so viel Sicherheit, weil sie selber auch nicht so wirklich sicher gebunden ist und auch das wieder total nachvollziehbar, ne? Also sie hat ja auch erwähnt, dass sie eine sehr schwierige oder herausfordernde Kindheitsprägung hat, dass sie einfach sehr negative Beziehungserfahrungen in ihrem Leben machen musste. Also von daher total logisch wieder, ja, also total nachvollziehbar. Und das, was ich persönlich als tricky quasi empfinde, ist, dass Andi, weil er wahrscheinlich gespürt hat, Jasmin braucht diese sehr sichere Person an ihrer Seite, dass Andi dann tatsächlich versucht, diese sichere Person zu sein. Und das Problem, was ich aber darin sehe, ist, dass Andi eigentlich nicht diese sichere Person ist. Also das heißt, Andi ist ja eigentlich auch jemand, der auch diese sichere Person an seiner Seite eigentlich bräuchte, ja. Also Andi wirkt auf mein Empfinden von den Mitschnitten natürlich auch nur, die ich da mitbekommen habe, auch wie jemand, der jetzt kein Gunnar ist, ja. Also keiner, der da so super in sich gesettelt ist und irgendwie die Selbstsicherheit in Person ist, ne, sondern er wirkt eigentlich wie jemand, der versucht gerade nach außen hin eine sichere Person zu spielen. Und da sind wir ja jetzt auch so ein bisschen in unserer Community angekommen, denn ihr wisst ja auch, vielleicht von euch selber oder vielleicht kennt ihr es auch von euch selber, dass man ja auch manchmal versucht, so ein bisschen ja nach außen hin sich sicherer darzustellen, als man vielleicht eigentlich ist. Das heißt, ganz häufig auch in meinen Coachings höre ich von Personen, ja, Miri, das weiß mein Partner aber gar nicht, dass ich eigentlich innerlich mich so unsicher fühle, dass ich eigentlich manchmal Angst habe, ihn zu verlieren oder aber, dass ich eigentlich total eifersüchtig bin oder dass ich irgendwie innerlich manchmal wach liege und die ganze Zeit über meine Beziehung grübel, sondern nach außen hin versuche ich erstmal quasi die coole zu sein oder die sichere Person darzustellen, weil ich sonst Angst habe, dass das für den anderen zu viel, zu anstrengend, zu emotional etc. rüberkommen könnte. Und diese Gedanken, die sind ja an sich erstmal total nachvollziehbar und gleichzeitig kann es dann natürlich passieren, wenn ich mich die ganze Zeit als sehr sicher verkaufe und als sehr sicher darstelle, dass natürlich mein Gegenüber den Eindruck bekommt, ich habe einen total sicheren Partner oder eine total sichere Partnerin. Und wenn dann natürlich die Maske immer mehr fällt, sage ich mal, oder auch manchmal bröckelt, weil man sie einfach auch nicht mehr aufrecht erhalten kann, sorgt das natürlich für Irritation bei dem Gegenüber. Und ich finde, das sieht man halt bei diesem Experiment halt so gut, weil es gibt ja dann diesen Punkt, glaube ich, wenn die beiden im Pool sind, wo er dann halt auch sagt, ja, du, irgendwie habe ich mir aber doch Gedanken gemacht und irgendwie bin ich mir jetzt so sinngemäß doch nicht ganz sicher, ob wir in 2 Wochen oder 4 Wochen, wann das auch immer ist, bei denen heiraten sollen. Und jetzt kommt aber der super spannende Punkt, denn jetzt merkt man letztlich natürlich auch, dass sie natürlich auch nicht so sicher gebunden ist. Denn kleine Hypothese, jemand, der relativ sicher gebunden ist, der würde jetzt wahrscheinlich sowas sagen wie, du, Andi, gar kein Thema, ist ja völlig logisch. Ich meine, wir kennen uns gerade seit 6 Wochen und wir fühlen es gerade total, aber wir wissen es nicht, ja? Und lass uns da jetzt nicht unter Druck setzen, sondern wir schauen jetzt einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt und dann schauen wir einfach mal in 4 Wochen. Und ich meine ganz ehrlich, selbst wenn wir am Ende nicht heiraten, muss das ja auch nicht bedeuten, dass wir nicht weiter eine Beziehung aufbauen können und dann irgendwann heiraten können, sondern wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Und es ist total natürlich, dass du gerade Zweifel hast. Es wäre eher komisch, wenn du gar keine Zweifel hättest, ja, sondern ist eher ganz verständlich. Wir alle haben mal Zweifel in Beziehungen, ob das gerade das Richtige ist oder nicht. Ganz natürliche menschliche Reaktion, ja. So, das wäre jetzt quasi ein sehr bindungssicheres Verhalten. Und ihr seht da zum Beispiel auch dieses bindungssichere Verhalten echt häufig bei den Paaren, die dann am Ende auch heiraten. Ja, also zum Beispiel sagt Josie in einem der Gespräche auch mit ihren Freundinnen vor Gunnar, ich habe zwar diesen Kinderwunsch gerade nicht, aber natürlich kann es sein, wenn wir verheiratet sind und in 5 Jahren ich feststellen sollte, meine biologische Uhr tickt und Gunnar immer noch keine Kinder will, ja, dass wir uns wieder scheiden lassen. So, und ihr merkt einfach, Gunnar ist total sicher gebunden, der sitzt da, nimmt das wahr, registriert das, guckt dann natürlich auch traurig, ist natürlich nichts, was man gerne hören möchte, aber der lässt sich davon halt nicht direkt aus dem Konzept werfen. Und genau das, finde ich, ist halt das Schöne, was so eine Bindungssicherheit am Ende dann auch widerspiegelt. Man kann letztlich dann bei Andi und Jasmin sagen, dass jetzt quasi so deren Dynamik in Fahrt kommt, ja. Und das ist halt auch die Dynamik, die ganz schnell auch passieren kann, wenn beide so ein Ticken bindungsunsicher sind, ja. Und das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich, dass sie sich ganz, ganz doll verunsichert fühlt. Sie zweifelt jetzt eigentlich an allem, was Andi vorher gesagt hat. Und es kippt so ein bisschen in so ein Schwarz-Weiß-Denken rein, ja. Also, und das ist auch etwas, was wir ja auch Stück für Stück auf diesem Kanal quasi lernen wollen, nämlich Dinge nicht mehr in so ein Schwarz-Weiß zu kategorisieren, sondern es gibt unfassbar viele Abstufungen. Und jemand kann gerade unsicher sein, ob er dich in 4 Wochen heiraten will, in diesem Experiment jetzt, ja, und gleichzeitig das trotzdem ehrlich meinen, dass er sich gerade zu dir hingezogen fühlt, dass es sich toll anfühlt und so weiter. Also auch da, auch das ist wieder so ein Indikator von, ich kann viele Emotionen irgendwie in mir selber halten und auch akzeptieren, dass es bei anderen möglich ist, ja, also dieses sowohl als auch. Und da merken wir jetzt gerade so, dass es bei Jasmin auch verständlicherweise, ja, von dem, was sie vorher berichtet hat, jetzt so ein bisschen anfängt quasi zu kippen. Und man merkt wirklich, wie jetzt so ihre Dynamik anfängt, sich total zu verändern. Von diesem total, ja, liebevollen, innigen Paar merkt man, dass jetzt so eine Art Misstrauen halt einkehrt. Also sie hinterfragt jetzt auch ganz viel, sie analysiert ihn auch ganz genau. Sie sagt auch, dass sie kleinste Veränderungen wahrnimmt. Und vielleicht kommt dir das gerade auch von dir selber so ein bisschen bekannt vor, ja. Also sie sagt dann auch, naja, ich habe das jetzt mal so genauer quasi beobachtet und ich merke, dass das, was du sagst, immer sehr generisch klingt. Alles ist immer so schön und sie fühlt irgendwie das, was er sagt, nicht mehr so richtig. Das heißt, sie beginnt wirklich auf kleinste Veränderungen, auch in der Wortwahl, jetzt zu achten. In einer anderen Folge sagt sie tatsächlich auch, dass sie eigentlich nach Fehlern sucht und sie sagt auch schon, dass sie auch das Gefühl hat, dass sie sich selber irgendwie damit ein Stück weit sabotiert. Und das fand ich total spannend, weil ich in dem Moment so dachte, es ist super interessant, weil eigentlich merkt sie da schon was. Also sie merkt schon, dass da auch ein gewisser Anteil für diese Dynamik auch bei ihrer Seite quasi liegt. Und ich finde, das ist wieder sehr schön, weil da haben wir wirklich so ein paar, ja, Punkte, die einfach ganz, ganz typisch auch bei einem unsicheren Bindungsstil sind, gerade wenn wir verlustängstliche Tendenzen haben. Also sie fängt an, wirklich nach Fehlern zu suchen. Sie analysiert wirklich von Andi auf einmal jedes Wort. Man merkt auch, sie macht sich einfach ganz, ganz viele Gedanken um die Beziehung. Also diese anfängliche Leichtigkeit, die ist auf einmal verflogen. Man merkt wirklich, sie ist da einfach in diesem Misstrauen und sie kann auch diesen Schalter nicht mehr umlegen, dass sie ihm irgendwie wirklich ja vertrauen kann. Ich fand dann auch die Szene total spannend, wo es um dieses Geldthema geht. Und da sagt sie dann laut diesem ja Ausschnitt, den man sieht, und mir ist natürlich bewusst, dass da wahrscheinlich auch vorher und nachher noch ganz viele andere Sachen waren. Den Ausschnitt, der aber gezeigt wird, ist, dass es grob darum geht, dass sie, ich glaube, will, dass die Finanzen quasi nicht geteilt werden, sondern dass man halt irgendwie das als gemeinsame finanzielle Quelle sieht. Und sie sagt dann, ich will immer ein Wir sein. Und das finde ich halt auch so, so passend, denn genau das ist ja Teil der Herausforderung, wenn wir in so verlustängstliche Tendenzen gehen. Dass wir ganz häufig auch das Gefühl haben, ich will gar nicht so sehr ein Ich sein, sondern ich will einfach ganz oft einfach mehr ein Wir sein. Und das zeigt sich jetzt. Und damit, ich kann mir gut vorstellen, dass damit auch gar nicht gemeint war, ich will immer ein Wir sein, sondern ich glaube, was sie eigentlich damit sagen wollte, ist, ich möchte Sicherheit. Ich möchte Sicherheit haben, dass ich A, bei dir in dieser Beziehung sicher bin und dass du es wirklich ehrlich mit mir meinst. Und das ist halt auch immer interessant, weil es lohnt sich immer mal dahinter zu schauen, was meinen wir eigentlich wirklich. Also ich weiß es natürlich nicht, aber das wäre jetzt mal meine Interpretation dessen. Und du kannst ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Also wie du das Ganze siehst, weil es würde mich natürlich auch sehr interessieren. Das Ganze geht dann weiter und man merkt halt, dass sie immer wieder auch betont, dass sie halt ja schon sehr viele negative Beziehungserfahrungen gemacht hat und sie sagt halt auch ganz klar, ich will nicht mehr, dass mir das nochmal passiert, ich will mich schützen und so weiter und so fort. Und genau da kommt jetzt der Knackpunkt, weil ich weiß in dieser Community, dass es ganz, ganz vielen von euch auch so geht. Ich weiß, wir haben blöde Erfahrungen gemacht. Und ich weiß auch, du hast eine vielleicht schwierige Kindheitsprägung. Vielleicht hast du aber auch einfach eine ganz blöde Beziehungs-Ehe-Erfahrung etc. gemacht. Nur die Herausforderung ist, wir können uns, der beste Schutz ist quasi, dass du dich in dir selber so sicher fühlst, dass egal was dann passiert, dass du weißt, dass du dich selber wieder halten und aufbauen kannst. Weil in dem Moment, wo sie jetzt anfängt, weil sie sagt ja, ich will mich schützen und das merkt man auch. Sie fängt an, sich zu schützen, indem sie alles überanalysiert, indem sie jetzt wirklich Fehler sucht, indem sie immer und immer und immer wieder gerade diese Konfliktgespräche auch führt. Und die Herausforderung ist aber, dass sie damit natürlich auch die Dynamik weiter ankurbelt. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass die beiden, und das sehen wir natürlich auch ganz am Ende, beide eine total negative Bindungserfahrung leider Gottes wieder machen. Also sowohl sie als auch er machen ja wieder eine negative Bindungserfahrung. Und das wiederum bestärkt natürlich unterbewusst wieder all das, was die beiden wahrscheinlich ja eh schon unterbewusst denken, nämlich sie wahrscheinlich, auf Männer kann ich mich eh nicht verlassen, am Anfang werde ich irgendwie, bekomme ich was vorgegaukelt und dann werde ich aber am Ende doch stehen gelassen und er hat ja auch seine Herausforderungen, warum er nicht wirklich, ja er bezeichnet sich ja auch, glaube ich, als Bindungsängstler am Anfang, warum er Angst hat, Bindung einzugehen und das ist halt wirklich diese Herausforderung daran und deswegen macht es halt auch einfach, wie ich ja immer so schön sage, wirklich Sinn, erstmal an sich selber zu arbeiten, um dann ja einfach auch seinen Anteil dafür zu übernehmen, dass Beziehungsdynamiken gar nicht erst in so eine Schleife reingeraten, ja. Und ich finde tatsächlich, dass man das bei Josie und Gunnar halt total gut sehen kann. Von dem, was ich so mitbekomme, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Josie auch jemand ist, die schon super viel an sich gearbeitet hat, weil man merkt natürlich, dass sie da ganz offensichtlich Wunden in sich trägt. Also es wirkt auch bei ihr so, als hätte sie eine sehr herausfordernde Kindheitsprägung und gleichzeitig aber auch negative Beziehungserfahrungen gemacht. Und dennoch hat sie sich dafür entschieden, zu vertrauen und ihr Herz zu öffnen. Und dass sie überhaupt diese gesunde Beziehung aushalten kann, ich nenne das jetzt mal bewusst aushalten, das ist meistens ein Endergebnis von einem innerlichen Prozess auch. Das Gleiche gilt natürlich auch für Konstantin und Jessie, ne? Also wir sehen auch da, der Konstantin sagt ja dann auch öfter mal, ja, ich habe Angst, dass die Bombe irgendwie noch platzt oder dass da noch was ans Licht kommt. Also er hat ja offensichtlich auch die Erfahrung schon vermehrt gemacht, dass am Anfang alles super schön ist, dass alles läuft und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt aber dann dieser Zeitpunkt, wo quasi ja die Frau ihr wahres Gesicht in Klammern zeigt und ihm dann ja kritisiert oder verlässt oder, ja. Und das heißt, auch er bringt ja so ein bisschen sein Päckchen mit. Und gleichzeitig entscheidet er sich aber auch dafür, zu vertrauen. Und das bedeutet aber auch, ich vertraue nicht nur dir, also der anderen Person, in dem Fall Jessie, sondern ich vertraue in allererster Linie auch mir selber, dass wenn du mich verletzt, dass wenn du mir Schmerzen zufügst, was immer ein Case sein kann, also wenn wir in Beziehung gehen, es kann immer sein, dass wir am Ende verletzt werden. Dass am Ende, gerade in einem Kennenlernprozess, dass es jemand doch nicht gut meint. Und auch in Beziehungen kann es immer sein, dass wir irgendwann verlassen werden, ja. Das heißt aber, dass ich mir selber vertrauen kann, dass wenn das passieren sollte, dass ich mich selber damit halten kann. Und häufig, wenn wir dieses fehlende Misstrauen in unserem Gegenüber haben, ist es auch meistens ein fehlendes Vertrauen uns selber gegenüber, damit umgehen zu können, da auf unser Bauchgefühl oder unser Bauchgefühl richtig zuordnen zu können und so weiter und so fort. Oder auch die Frage, überreagiere ich gerade? Was ist jetzt eigentlich meine Angst, ne? Oder meine schlechten Erfahrungen? Was entspricht eigentlich der Realität? Also das heißt, wir haben einfach auch ein Vertrauensproblem zu uns selber. Wir können nicht so richtig zuordnen. Ist das jetzt meine Kindheitsprägung? Ist das meine vergangene Beziehung? Oder ist das jetzt wirklich die Realität, dass ich ihm nicht vertrauen kann? Und ich kann mir gut vorstellen, um nochmal kurz den Schwenker zu Andi und Jasmin zurück zu führen, dass das auch etwas ist, was ihr total schwer fällt, weil jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, der Andi ist natürlich auch viel unsicherer gewesen als der Gunnar und der Konstantin, ja. Also das steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie mitbekommen, ja. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, als ich mir das Ganze angeschaut habe, wie sich die Dynamik hätte entwickeln können, wenn sie in dem Punkt einfach sicherer gewesen wäre. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass es dann einfach anders gelaufen wäre, vorausgesetzt. Und das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt, den habe ich ja auch gerade schon bei Josie und Gunnar gesagt. Die andere Person ist schon so weit, dass sie überhaupt eine schöne, sichere, verlässliche Beziehung aushalten kann, ja. Also, weil das bedeutet nämlich auch letzten Endes, ich muss ja an meinem eigenen Selbstwert schon so weit sein, dass ich mir erlaube, auch diese schöne Beziehung führen zu können, ohne dass ich jetzt anfange, das Ding zu sabotieren, weil das erlebe ich tatsächlich auch nicht selten in meiner Arbeit, dass dann vielleicht, ne, wenn wir das Szenario mal durchgehen, Jasmin hätte dann wäre bindungssicher gewesen, hätte dann dem Andi irgendwie einfach ein sicheres Verhalten entgegengebracht etc., hätte es natürlich auch sein können, dass der Andi dann sich selber sabotiert hätte und dann angefangen hätte, ah, ich weiß nicht und irgendwie sieht sie doch nicht so aus, wie ich das wollte und so weiter. Man versucht dann irgendwie Gründe zu finden und vielleicht wäre da dann seine Bindungsangst wieder komplett ins Rollen gekommen, ne? Wir wissen es alle nicht, aber ich glaube, es war trotzdem mal ganz spannend, dass mal auf dieser Ebene zu analysieren. Und ich glaube, das, was halt einfach auch dieses Experiment wirklich ganz schön zeigt, ist, dass es so wichtig ist, bei sich selber auch anzufangen und dass es so hilfreich ist, diese innere Sicherheit in sich selber zu finden, um dann natürlich auch gewisse Dynamiken einfach aushebeln zu können oder erst gar nicht in so eine Eskalation reinbringen zu müssen, ja. Und dafür bedarf es aber der Tatsache, immer wieder auch unterscheiden zu können, und das ist ja Hauptbestandteil auch von meinen Coaching-Programmen, zu differenzieren, was gehört denn jetzt eigentlich ins Hier und Jetzt und was projiziere ich quasi ins Hier und Jetzt, weil ich mal negative Kindheitserfahrungen oder negative Beziehungserfahrungen gemacht habe, ne? Also auch da, was ist denn jetzt eigentlich der Situation wirklich angemessen? Wo sind meine Erwartungen auch angemessen? Da auch kleiner Spoiler, ne? Also sie sagt ja dann, hier, also sie lässt ja den Andi dann vorm Altar stehen, was ja auch, ja, also wir wissen es jetzt alle nicht, es ist ja sehr zusammengeschnitten, aber auf mich wirkte es jetzt sehr authentisch von ihm, dass er wirklich sehr verletzt darüber war. Aber auch sie wirkt auf mich authentisch, ne? Also auch bei ihr spüre ich, dass sie einfach einen Zwiespalt in sich trägt, dass sie hin und her gerissen ist, dass das auch keine leichte Entscheidung für sie war, ne? Und dann sagt sie ja in der Reunion-Folge quasi, naja, sie hat ja Nein gesagt, aber dann ist der Andi einfach zu der Hochzeit-Location gefahren und hat dann da mit seiner Familie irgendwie nochmal die Zeit verbracht und sie war ganz alleine in der Suite und hat dann quasi da alleine geweint und so weiter und so fort. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für, wann sind denn eigentlich meine Erwartungen an jemanden angemessen und wann nicht? Und kann ich jetzt wirklich von jemanden erwarten, den ich vorher quasi vorm Traualtar stehen gelassen habe, der jetzt selber, ne, also auch ein Päckchen mit sich trägt, dass der jetzt mich noch tröstet, ne? Also das ist auch dann wieder diese Frage von, wer ist für was eigentlich verantwortlich? Auch ein Thema, was Menschen, die halt eher verlustängstliche Tendenzen haben, sehr schwierig differenzieren können. Und auch da, nein, die Verantwortung liegt quasi für die eigenen Emotionen jeweils bei den jeweiligen Personen. Also, was meine ich damit? Andi ist verantwortlich für seinen Schmerz in dem Moment und sich selber aufzufangen, und sie ist verantwortlich für ihre Emotionen. Und da zu erwarten, dass jetzt jemand irgendwie hinter ihr herfährt, und so weiter und so fort, ohne dass sie es auch noch kommuniziert hat, ja, weil das ist ja der nächste Punkt, wenn sie jetzt gesagt hätte, du Andi, schau mal, ich habe ja jetzt vorm Altar Nein gesagt, aber das bedeutet nicht, dass ich diese Beziehung nicht mit dir haben möchte. Was hältst du davon, wenn wir das jetzt erstmal so stehen lassen, dass wir nicht geheiratet haben, aber das trotzdem heute als unseren Tag sehen, einen Tag des Neuanfangs, wo wir unsere Beziehung einfach nochmal, ja, neu ausrichten und dass wir gemeinsam jetzt einfach in dieser Beziehung diesen Weg gehen, ja? Also wenn das jetzt der Case gewesen wäre, komplett andere Ausgangssituation, ja, dann wäre es sinnvoll gewesen, dass er dann sie natürlich nicht alleine auf die Hotelsuite fahren lässt, sondern natürlich dann mit ihr gemeinsam diesen Tag verbringt, das den Gästen erklären und so weiter und so fort, dann ist das ja alles okay. Aber, und natürlich auch da wieder der Hinweis, das ist eine geschnittene Serie, wir wissen es nicht, wie es dann auch wirklich war, aber jetzt zu erwarten, dass er die Gedanken lesen kann und dann da entsprechend agiert und so weiter und so fort, ja, schwierig. Und das ist halt auch dieser Punkt, mit was für Erwartungen sind eigentlich angemessen oder auch nicht. Ja, also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude gerade bei diesem Analysieren der Love is Blind Staffel 2 wie ich. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen und mich interessiert natürlich auch wirklich, wie eure Gedanken dazu sind. Also schreibt mir da gerne mal bei Instagram oder kommentiert das einfach mal hier bei Spotify unter der Folge, weil ja, vielleicht siehst du es ja auch ganz anders und sagst, nee, sorry Miri, aber ich habe da ein ganz anderes Bild. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du da auch wieder die ein oder andere Erkenntnis für dich mitnehmen konntest und würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Restwoche und lass uns gerne in Kontakt bleiben. Bis dann.